unser Podcast Nummer 4. Und in 4 Podcasts schon zu wiederholen, das war eine Kunst, aber wir sind wieder an der Nahe. Und zu Besuch heute ist der Markus Zins von Weingut Zins aus Windesheim an der A61 zwischen Bingen und Koblenz. Und Markus stellt sich jetzt mal kurz vor.
Genau. Also, genau, Markus Zins. Ja, wir haben ein schönes Familienweingut an der Nahe. Ich mache das mit meinem Bruder zusammen dort und genau, wir bewirtschaften etwa 14,5 Hektar. Bisschen außergewöhnlich für die Nahe, wir sind ziemlich spezialisiert auf die Burgunder. Ansonsten ist die Nahe ja eher Rieslingland.
Aber ich habe gehört, ihr habt so viel Spätburgunder, gell?
Genau, jo.
Wo ich das weiß,
ja,
ne?
Verrückt. ja, haben wir knapp 30% Spätburgunder
schon mal. Großer Anteil, finde ich.
Ja, absolut. Ist aber auch für uns so ein absolutes Herzensding, also das ist ein echter Hobby. Wo mir selbst viel, viel Spaß dran habe, wo der Vater in den 90er schon angefangen hat.
Rudolf.
Genau. Hat schon angefangen mit Spätburgunder und Arembarrique auszubauen, Verschiedenes zu probieren und ja.
War der Vater auch schon so freakig unterwegs wie ihr?
Ja, doch schon. Also ja? Dem war immer Qualität das Oberste. Das muss stimmen und muss passen.
Ja, aber habt ihr was verändert, als es vom Vater, also übernommen habt, der Vater ist ja noch dabei.
Ja,
da wurschtelt noch darum.
Genau, schauen wir doch zusammen. Also, ja, was heißt, also jetzt grundlegend verändert eigentlich weniger, einfach die Idee, die Qualität weiterzutreiben, immer weiter gesponnen. Und das Ganze beim Spätburgunder, aber auch bei einem anderen. Also was wir gemacht haben über die Jahre, ganz klar die Endemenge runtergefahren, dass die Weine also einfach intensiver, kräftiger werden.
Das mit der Endemenge musst du mal bitte
unseren
Freunden erklären.
Geht einfach darum, die Menge, die man auf die Fläche erntet, also in dem Fall zählt man das in Hektoliter pro Hektar. Da gibt es so eine Obergrenze in Deutschland, die liegt, glaube ich, bei 120. Wir liegen im Betriebsschnitt
bei 120 was?
Hektoliter pro Hektar.
120 Hektoliter pro Hektar?
Genau. Und wir liegen im Betriebsschnitt so bei 50 rum, was halt schon deutlich reduziert ist. Aber dafür haben die Weine eben richtig Kraft und Ausdruck. Und das ist eben das Schöne bei der Rebe, die...
Vielleicht musst du es einmal erklären, wie sowas zustande kommt.
Genau. Das Schöne bei der Rebe, die, wenn man die Menge im Weinberg reduziert, bringt der Rebstock seine ganz Kraft in die übrig gebliebene Traube. Und dadurch werden die einfach noch intensiver, kriegen mehr Aroma mit, und somit eben die Weine auch viel mehr Ausdruck, viel mehr Rückhalt, mehr Kraft. Das ist so ein Ding, was wir halt, wie gesagt, über die letzten Jahre immer weitergetrieben haben. Dann gerade Thema Ausbau im Holz ist so ein Ding, bei der Spätburgunder, wie aber auch bei der Weiße immer mehr. Chardonnay ist da eine sehr schöne Rebsorte, die im Holz super Spaß macht. Also die leichtere Sache eher im größeren Holz, im Stückfass, also ein 1200 Liter Eicheholzfass. Und umso kräftiger es wird, umso kleiner darf auch
sein. Also das ist ein Großteil in Eiche.
Es kommt eben auf die Weine an. Also die Gutsweine, das heißt mal so der einfache Grauburgunder, Weißburgunder, so für jeden Tag, die sind im Edelstahl. Aber wenn es dann kräftiger wird, gerade Thema Ortsweine, da schaffen wir schon einiges mit Holz und bei der Lage komplett.
Jo. Ich würde sagen, wir müssen mal trinken.
Unbedingt.
Nicht, dass die Leute daheim denken, wir verdurste. Wir haben jetzt den Weißburgunder.
Genau.
Glas.
Weißburgunder, jetzt der Gutswein, Jahrgang 23.
Ganz muss dazu sagen, wir haben den 22er im Shop.
Genau. Noch.
Noch, ja.
Genau. Und 23, wie gesagt, vor 2 Wochen abgefüllt. Im Moment noch ein bisschen frisch, ist noch so ein bisschen prickelig. Aber ja, ich finde, präsentiert schon ganz schön, schöne Frucht.
So, also wann bist du und dein Bruder, wann seid ihr? Aber du wusstest schon Anfang an, du bist Winzer.
Nee, genau, nicht drum.
Ja, dein Bruder?
Genau. Und der Bruder war von Anfang an klar.
Der Bruder sieht aber nicht so aus, wie als wenn er auf Winzer, wenn man. Als das erste Mal jemand dachte, das ist ein Banker, weil er so fein immer aussieht, gut aussehende. Best aussehendste Mann im Windesum, oder?
Ja, oh Gott, wenn wir uns dann eben anstellt, mit Sicherheit.
Ja. Ja. Nee, aber dein Bruder war es
dann tatsächlich, ja. Da war schon in der Schulzeit, war klar, nur die Schule geht's in die Lehre und dann ab der Geisenheim. Jo, dann hat er sich auch bis im Ausland rumgetrieben, hat eine Weinlese mitgemacht in Kalifornien, im Sonoma. Hat dann natürlich viele gute Ideen für Spätburgunder mitgebracht, wovon wir jetzt natürlich absolut profitieren. Ja. Und dann hat er auch eine Lese in Neuseeland mitgemacht. Da einfach mal ein bisschen geguckt, was die da unten treiben und so mache. Jo, und dann hat er 2010 dann im Weingut der Keller übernommen vom Vater. Und ja, seitdem ist er für die Kelle verantwortlich und macht er ganz gut.
Und seit wann bist du dabei?
Genau, bei mir war der Weg ein bisschen komplizierter. Ich habe nur die Schule erstmal überlegt, wo es mich hintreibt. Und bin ein bisschen studieren gegangen, habe ein bisschen Maschinenbau studiert und dann noch meinen Master in Energiewirtschaft gemacht. Habe da, wie lange, 5, 6 Jahre in der Forschung gearbeitet. Habe mich darum gekümmert, oder ja, unser Thema war so ein bisschen, wie man die erneuerbaren Energien in unser altes Stromnetz und Gasnetz integriert kriegt. Hochspannendes Thema, nach wie vor, hat auch damals viel Spaß gemacht. Aber für mich war irgendwann klar, so diese reine Institutsarbeit und immer im Büro, das war nicht so meins auf Dauer.
Und wann bist du geschwenkt? In welchem?
Genau, das war dann Ende 2015, haben wir irgendwann zusammengesessen daheim, ein bisschen erzählt. Und da war für mich auch klar, ich will mir ein bisschen was anderes suchen. Ja, und da haben wir ein schönes Glas Wein zusammengehockt. Und Johannes hat erzählt, oh, im Weingut wird es immer mehr. Der hatte gerade ein paar Ringer noch übernommen und im Vermarktung wird es mehr. Und ja, für mich war klar, ich will ein bisschen in eine Richtung. Ja, da haben wir noch eine Flasche getrunken und ja. Am nächsten Tag bin ich zu meinem Chef und habe gesagt, du, wir müssen mal retten.
Was machst du jetzt im Weingut alles so?
Genau, also wir haben das ein bisschen aufgeteilt. Ich mache mehr so ein bisschen die Vermarktung und Thema Büro. Mein Bruder ist ganz klar im Keller. Mhm. Das ist absolut dem sein Ding, da geht er auch voll auf. Wo ich dann nicht so riesengroßen Spaß dran habe, muss ich auch ganz ehrlich sagen.
Aber draußen bist du gern.
Genau, aber im Winger, das teilen wir uns, so sind wir beide unterwegs. Das ist ja wirklich so ganz schön, ich sage mir schon der schönste Job. Bei Schlechtwetter hocke ich im Büro, bei Gutwetter stehe ich im Winger. Und Moment.
Weiter geht's.
Ja, und Lorenz hocke ich dann hier bei euch in Frankfurt und wir probieren ein bisschen Wein. Also, schöner geht das.
Sprich mal was am Glas nur wieder.
Jo.
Dann. Der nächste Schritt ist.
Genau.
Die Gisela.
Jo.
Wer ist die Gisela?
Gehen wir auf Blanc Noir. Genau, also Spätburgunder Blanc Noir. Nennt sich bei uns Gisela S. Kommt daher, dass das der Lieblingswein meiner Mutter ist und nach ihr benannt.
Ja. Gisela ist ja da in der Nahe und in Rheinhessen ein weit verbreiteter Name.
Jo, absolut. Hört man öfter mal.
Ja.
ist auch ganz lustig Geschichte eigentlich, als mein Vater den Weins erste Mal gemacht hat, vor, keine Ahnung, 25 Jahren ist es bestimmt her. Wir probiert die Weine ja über die Entwicklung nach der Gärung, wenn sie dann im Keller liegen über Winter. Gehen wir mindestens einmal die Woche durch, probiert alles, wie ist es, wie schmeckt's. Und meine Mutter ist immer wieder an dem Tank stehen geblieben und hat gesagt, das Do ist meine. Irgendwann hat sie sich die Kreide genommen, hat es draufgeschrieben. Jo, so kam es dann damals aufs Etikett und seitdem muss sie immer die Abnahme machen.
Und ist deine Mutter auch noch drin?
Ja, klar. Die ist
also ist komplettes Familiengemenge.
Absolut.
Ja.
Und wie gesagt, wenn die Weine nicht abnimmt, kommt der nicht auf die Flasche.
Ja, eure Weine sind ja, also für mich, als wir uns kennengelernt haben, haben wir jetzt in dem fast einem Jahr relativ stark intensiviert. Wir haben schon eine Handschrift. Also das ist für mich immer wichtig, dass ein Weingut, dass man so durchgängig sieht. Passt auch ein bisschen zu euch zwei Jungs. Aber gibt es irgendwas, was ihr in der Stilistik verändert habt zu den Eltern?
Mit Sicherheit so ein bisschen. Also was wir jetzt sagen, wir wollen mittlerweile einfach sagen, wir zeigen, wo die Weine gewachsen sind, wo sie herkommen. Wie gesagt, wir sind in einem Seidetal, was Richtung Hunsrück hochzieht. Von daher tendenziell ein bisschen kühler. Wir sind etwas später an als zum Beispiel 2 Dörfer weiter. Da ist weiter ein bisschen ohne Richtung Bad Kreuznach. Die sind schon 3, 4 Tage, teilweise eine Woche früher an als wir.
Bei der Lese.
Genau, bei der Ernte. Und wie gesagt, mir wurde das ein bisschen zeigen. Also wir haben die Weine echt also eine schöne, klare, feine Stilistik, eine feine Frucht bringen sie mit. Und das ist eben das, was uns auch ganz wichtig ist.
Wir machen
und
sind halt auch ein bisschen kühler.
Genau. Wir machen halt auch komplett Handlese.
Also alles komplett
Handlese. Ich sag mal im Jahresmittel 95%.
Ja.
Es gibt hier und da mal, wo man reagieren muss, wo einfach Schlechtwetter angesagt ist und in den Dinge darf es nicht mehr reinregnen. Dann gehen wir vorher durch, machen Negativlese, also alles, was nächstes auf dem Boden und der Rest dann mit den Maschinen geholt. Aber es ist die Ausnahme. Bei den Lesen, wie gesagt, jede Traube hat man in der Hand, guckt die an und es kommt nur gesundes Lesegut mit heim. Wenn da faul ist, unreif, überreif, sonst irgendwas, das bleibt im Ding nicht. Das kommt auf den Boden und fertig. Also wirklich nur das Gesunde kommt mit heim und das ist eben für uns auch ganz wichtig. Nur damit kriege ich eben auch dieses feinfruchtige Filigrane hin, was sich bei uns eben so ein bisschen durch die ganze Bank zieht.
Ja. Wenn du jetzt praktisch ein Externer wärst und müsst auf eure Weine gucken, wenn du die so durchprobierst, was ist so das Wichtigste oder das Exemplarischste für eure Stilistik? Was würdest du sagen?
Ha, gute Frage. Viel von dem, was ich eben gesagt habe,
natürlich. Ja, klar, aber was ist so, was es für dich so anders macht?
Ganz wichtig ist für mich, dass es einfach, die Weine müssen einfach im Glas im ersten Moment schon Spaß machen. Das ist ganz entscheidend für mich. Und das Zweite ist, die müssen einfach eine schöne Harmonie und Ausgewogenheit haben. Sei es das Verhältnis Süße-Säure, also eine zu hohe Säure ist zum Beispiel immer ein ganz großes Problem. Da kann man so viel Süße gegenstellen, wie man will, das wird niemals harmonisch. Das ist der erste Grund, wo wir sagen, Thema Handlese, die Weine können lange am Stock bleiben und einfach natürlich am Stock die Säure abbauen. Dadurch kriegt man schon eine Grundharmonie in den Wein, die total Spaß macht. Und dann aber auch, wenn wir über Holzausbau reden, auch an der Stelle, da kommen wir jetzt gleich bei den nächsten Weinen dazu. Ganz entscheidend, dass man da wirklich eine schöne Harmonie hat. Das Holz muss immer unterstützen und darf nicht vordergründig sein. Also muss einfach ein Wein sein, der, ja, wenn ich das erste Glas leeren will, ist das zweite.
Ja, dann würde ich sagen, wir gehen den Schritt mal zu dem nächsten Wein.
Jo.
Welchen darf ich mir einschenken?
Gehen wir zum Chardonnay.
Dann freue ich mich da drauf.
Das dachte ich mir doch.
Ja.
Genau. Da haben wir jetzt, und der Windesheim Chardonnay. Ist ein Wein, der wird komplett im Holz ausgebaut. Großteil im Stückfass. Ich hatte eben schon gesagt, 1200 Liter Eichholzfass. Ist so das ganz traditionelle Fass eigentlich bei uns an der Nahe. Zur Zeit von meinem Opa gab es die nur, da gab es nichts anderes. Gab natürlich auch noch Doppelstück oder was, wo es dann eben auch doppelt so groß war. Aber von der Form ist das wirklich ovales Eichholzfass. Das ist genau das Thema. Haben wir dann irgendwann Anfang der 2000er angefangen, die neu einzukaufen auch. Und weil halt auch natürlich das Fass immer älter wird, der Einfluss vom Holz auch ein bisschen zurückgeht, aber die Reife trotzdem da ist, haben wir mittlerweile noch zusätzlich, arbeiten wir dann mit einem Tonneau, also sprich 500 Liter Fass. Und das ist dann im Prinzip ein Cuvée von denen, die zwei verschiedenen Fässer, was wir jetzt haben, und gibt einfach, Chardonnay, halt eine schöne, intensive, kräftige Frucht. Das dann gepaart mit dem Holzausbau und eben die geringere Hektarertrag macht dann schon schön kräftig leckere Wein.
Und eure Weinberge, also wenn man auf Windesheim drauf guckt, kommt, fährt man das Tal von Münstersalzheim, fährt man praktisch hoch, ist rechts Burglein.
Genau.
Und links Windesheim. Habt ihr mehr drüben auf der Nordhangseite oder auf der Südhangseite mehr? Halbe.
Zieht sich so ein bisschen quer rum. Tatsächlich geht es nochmal so ein bisschen um die Eck. Und damit, also wir haben zum einen den Römerberg. Das ist ein roter Sandstein. Wer Windesheim kennt, das ist der Berg, wo die Bergkapelle steht. Also auch wirklich schön zu erkennen, wenn man dran vorbeifährt. Da wächst bei uns hauptsächlich der Riesling. Kommen wir auch nachher noch dazu, habe ich eine schöne Vertreter dabei. Dann haben wir den Sonnenmorgen. Das ist so ein verwitterter Schiefer. Die beiden Hänge sind ziemlich auf der Nordseite, sodass, also Südhang, dass die Sonne wirklich drauf liegt. Dann haben wir als drittes den Rosenberg. Der liegt auf der anderen Seite, aber auch so ein bisschen noch mal geteilt, sodass er wirklich auch relativ viel Sonne abkriegt. Rosenberg haben wir sehr sandige Boden mit Muschelkalk im Untergrund. Über ein Seitental wird es ein bisschen nehmiger, tiefgründiger.
Das heißt, ihr habt eigentlich drei verschiedene Bodenarten.
Der Ende teilt sich sogar noch. Also das ist schon verrückt. Erdgeschichtlich ist an der Nahe so viel passiert, wie wahrscheinlich so selten auf der Welt. Also an dem kleinen Anbaugebiet Nahe gibt es ich weiß die Zahl jetzt mit der Prozent, ich meine über 130 verschiedene Bodenformationen.
Ja, ich bin 25-prozentiger Nahe.
Ja.
Meine Oma mütterlicherseits ist ja aus Münstersalzheim.
Genau, gerade um die
Ecke. Genau, gerade um die Ecke. Also ich habe Nahblut in mir. Erklär bitte mal so ein bisschen, was der große Unterschied ist bei Schieberboden und so. Die Leute von unserem Podcast, die interessiert eigentlich alles, was neu ist.
Jo. Es ist halt immer so, dass die Weine, also die Rebsorte schon die Böden auch zeigen, wo sie gewachsen sind. Also gerade Riesling ist so ein Vertreter, der das sehr, sehr schön zeigt auch. Wie gesagt, bei uns wächst vieles vom Riesling auf den roten Sandstein. Das ist so ein sehr, gibt oft so eine sehr würzige, kräftige Note mit rein. So ein bisschen heimisches Steinobst, also sprich so reife Äpfel, Pfirsich, teilweise auch ein bisschen Richtung Maracuja gehen sogar. Wohingegen, wenn ich jetzt auf dem Schiefer bin, dann sind sie oft so ein bisschen geradlinige, bisschen filigrane, auch die Säure ein bisschen dominanter, oder wirkt vielleicht auch dadurch ein bisschen dominanter, obwohl es gar nicht ist. ja, ein bisschen mineralische, was man so klassisch als Minerale versteht, so ein bisschen salzige auf der Zunge dadurch. Mhm. Ja, und im Sonnenmorgen in dem, auf dem sehr sandigen Boden, wie gesagt, mit Muschelkalk im Untergrund, da stehen bei uns die Burgunder. Gerade auch der Kalk ohne drin ist halt für die Burgunder auch eine super Sache. Der Chardonnay gedeiht.
Warum ist der Kalk so eine super Sache?
Naja, weil der einfach die, ja.
Du sagst, weil der so einfach.
Die Rebe auch gut nährt. So drücke ich mich jetzt mal aus. Ich bin kein Geologe. Also, ja, aber das ist, da haben wir halt einfach so ein bisschen für uns auch ausprobiert, welche Rebsorte funktioniert wo gut oder über die Generationen eigentlich schon ausprobiert. Ja. Und das dann immer einfach weiter optimiert.
Also bei unserem Podcast ist, also die Frage stelle ich eigentlich jedem und immer, der bei uns ist, was für einen Einfluss hat das Food Pairing, was für einen Einfluss hat bei euch, wenn ihr einen Wein macht, ob ihr auch schon hinten raus wisst, was man dazu essen kann?
Kann ich ganz kurz beantworten, nö.
Gibt es hier.
Also machen wir uns vorher, ehrlich gesagt, kein Gedanken drum. Nee. Wir haben so eine Idee, wie der Wein werden soll. Oft natürlich auch so ein bisschen bedingt durch, was haben wir in der Vorjahre gehabt und wo, an welcher Stellschraube will man justieren. Ja, wo haben wir vielleicht eine Idee, wo man das noch weiter treiben könne. Aber ansonsten ganz klar, gucken wir erstmal, wie soll der Wein sein und dann, wenn wir fertig sind, wir probieren den, dann kann man sich gerne überlegen, was dazu passt.
Ja.
Also das, aber dass wir das jetzt vorher schon überleben, nee, das haben wir noch nicht gemacht.
Und was ich auch immer, was wir bevor wir angefangen haben, hier aufzunehmen, ihr probiert auch viel Fremdweine.
Ganz viel.
Ganz viel.
Also das ist bei uns ein ganz wichtiges Thema. Wir sagen immer spaßhalber Fortbildung, aber was der Spaß halber ist ja tatsächlich so.
Nee, ist ja eigentlich Fortbildung, ja.
Ja. Also wir haben immer mindestens 200, 300 Flaschen Fremdwein im Keller. Ganz wichtig gesagt, wir tauschen viel mit Kollegen. Wir kaufen auch das eine oder andere. Wenn mir irgendwo essen geht, probiert mir immer was anderes. Also ganz, ganz außergewöhnlich, dass wir im Restaurant der eigene Wein bestellen.
Ja.
Das ist echt die absolute Ausnahme.
Obwohl wir zwei das schon mal erlebt haben.
Das stimmt.
Ja, ja, ja. Wir waren schon mal essen und haben da... Aber den haben wir eigentlich mehr bestellt, damit ich ihn und die
genau.
Gäste...
Hast du den damals...
Ich denke, genau, ja.
Und da habe ich aber viel anderes auch probiert. Also von daher, nee, das ist tatsächlich, sagt die uns einfach ganz wichtig, sind viel Spaß macht. Die eigene Sache, die kenne ich. Oder dass wir dann nach hingehen und wirklich so ganz Batterien nebeneinander stellen. Also 5, 6, 7, 8 Weine, Riesling,
also
das Gewächs oder erste Lage.
Als wir das letzte Mal essen, waren dann mehr 18 nebeneinander stehen.
Jo.
Und wir waren zu viert.
Zu fünft.
Ja, der fünfte war nur die Hälfte. Ja, cool. Aber nochmal, ich meine, für mich ist das auch immer, also gut, also bei Wine Guys und Job, Fortbildung, aber so Abende wie mit dir oder mit anderen Winzern, finde ich immer grandios, weil jeder so eine andere Meinung hat. Und,
ja.
Und was ich halt wirklich immer cool finde, ist, auch wenn du sagst, wir haben schon eine Idee davon und die meisten Winzer, die ich kenne, haben schon auch eine Idee, was gegessen wird, und du sagst, nee, das fand ich jetzt geil, dass du das so gesagt hast.
Ja.
So, komm, wir müssen was ins Glas kriegen.
Jo. Ja. So, dann machen wir weiter mit Riesling.
Ja. Machen wir weiter mit Riesling.
Jetzt haben wir hier unser Riesling vom Römerberg. Jahrgang 21. Also auch die kräftigen Weißen dürfen bei uns gern ein bisschen noch auf der Flasche, also ein bisschen länger im Fass sein und dann ein bisschen auf der Flasche liegen. Also er ist auch ein Jahr im Fass, bevor er überhaupt abgefüllt wird.
Mhm.
Und dann darf er gerne noch mal ein halbes, dreiviertel Jahr liegen, bevor er überhaupt in den Verkauf kommt.
Ja.
Das haben wir die Weine vom Römerberg, das haben wir über die Jahre gemerkt, die brauchen aber jetzt halt, bis sie sich entwickeln, bis sie sich präsentieren, bis sie ihr Potenzial zeigen. Und genau, von daher passt das.
Das ist doch... Und ihr trinkt auch viel ausländische Weine oder Burgund und nicht nur Burgund und Deutschland? Oder?
Oh, tatsächlich auch ausländische, klar, aber der Fokus liegt schon ganz klar in Deutschland.
Ja.
Also es ist natürlich auch immer interessant, wirklich mal so eine Reihe nebeneinander zu stellen und dann den eigenen reinzustellen. Ja. Einfach mal zu gucken, wo steht man, so ein bisschen ein Ranking zu machen, dass wir noch alles verdeckt probiert haben, ganz klar.
Ja. Und was ist dein Lieblingswein? Was ist deine Lieblingsweinrebsorte?
Lieblingsrebsorte?
Meine kennst du ja.
Also bei mir ist es Rot, ganz klar Spätburgunder, da geht nichts dran vorbei. Und beim Weißen will ich mich jetzt eigentlich gar nicht festlegen. Generell schon die Burgunder, Grauburgunder, Chardonnay, die zwei, das sind eigentlich so die mich dann am meisten reizen. Grauburgunder oft so ein bisschen verschrien, aber ich finde auch da kann man sehr, sehr leckere Sachen draus machen.
Meine Lieblingsfrage in unserem Podcast ist immer, wir kriegen jetzt einen Anruf, schreiben die hintere Hosentasche, holt das Handy raus, Und der Olaf Scholz ruft mich an und sagt, die Welt geht in 3 Stunden unter. Ich habe eine Flasche parat dafür.
Ja.
Die Idee der Frage kommt von dem Formel-1-Fahrer Valtteri Bottas, weil der das jedes Mal fragt.
Okay.
Was ist die letzte Flasche Wein, die du trinkst, bevor die Welt nicht geht? Was ist denn der Tod?
Die haben wir hier oben Tisch stehen.
Eine Spätburgunder.
Im Prinzip, es gibt noch so einen großen Bruder davon, den es nicht jedes Jahr gibt. Den machen wir nur alle paar Jahre, wenn wirklich alles passt. Das wäre dann so eine und gern 10 Jahre gereift.
Ein Traum. Ein Traum.
So, dann
eine Spätburgunder im Ofen, oder? Sollen wir den noch? Das haben wir gar nicht mehr.
Gottes Willen. Dann trinken wir den nachher.
Ja, dann trinken genau den nachher. Dann könnte ich später nochmal berichten.
Genau.
Ja. Aber du bist jetzt wirklich glücklich mit deinem Job, das ist schon mal wichtig.
Absolut.
Ich fand das auch schön, dass du da warst. Du bist seit letztes Jahr im Sommer, also ihr seit letzter Sommer bei unserem Shop.
Genau.
Was auch gut so ist. Und wir haben tolle Abende gehabt. Wir werden auch bestimmt heute noch eine After-Podcast-Party haben hier.
Ja. Genau,
ja, ist das genau. Und sage ich mal.
Also, nee, mir fällt gerade noch was, irgendwas mehr vergessen.
Was denn?
Seit 2016, wo ich dann in den Betrieb kam, haben wir dann damals den Betrieb herumgestellt auf biologischen Anbau.
Ah, biologischer Anbau, siehst du?
Genau.
Jetzt sind wir fast fertig und dann kommst du in biologischen Anbau. Geil.
Haben wir damals, vorher schon ein paar Jahre in die Richtung gearbeitet und dann 2016 den Schritt gemacht, das Ganze angemeldet offiziell, somit seit Jahrgang 19 die Weine zertifiziert. Jo.
Tja.
Genau.
Ist doch herrlich. Ich würde sagen, dann prosten wir nochmal in die
Karte. War zum Sonntag.
Liebe Podcast-Freunde, wird immer wieder witzig und immer wieder was Neues und immer wieder neue Erfahrungen, immer wieder neue Informationen. Jeder Winzer hat sein eigenes Ding. Das finde ich geil. Danke, Markus, dass du hier warst.
Ja, danke für die Einladung.
Dann, ja. Ciao.
Ciao.